über 1,5 Millionen US-Dollar. So hoch sind die durchschnittlichen Kosten nach einem Cyberangriff. Schützen Sie Ihr Unternehmen, bevor es zu spät ist. Sophos MDR bietet rund um die Uhr zuverlässigen, kosteneffizienten Schutz vor Cyberbedrohungen. Jetzt informieren unter sophos.de/mdr. Sophos schreibt man S-O-P-H-O-S.
Ich bin Daniel Retschitz-Egger. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. War Christian Pilnatschek in der Nacht, in der er gestorben ist, wirklich allein? Seine inzwischen technisch ausgewertete Smartwatch lässt an dieser Darstellung jedenfalls zweifeln. Pilnatschek könnte in seiner Todesnacht in der Nähe von anderen technischen Geräten gewesen sein. Also womöglich nicht alleine am Ufer. Was da genau dahinter steckt, darüber sprechen wir heute. Fabian Schmidt, leitender Redakteur Investigativ beim Standard. Es gibt Neuigkeiten rund um den Fall des verstorbenen Sektionschefs im Justizministerium, Christian Pilnatschek. Genauer gesagt, man könnte sagen wohl, es gibt neue Daten, die nämlich mit seiner Smartwatch zusammenhängen. Gib uns zu Beginn vielleicht einen ganz kurzen Überblick. Was konnte man denn aus dieser Uhr eigentlich rauslesen?
Also ich glaube, die allerwichtigste Info ist einmal, dass es überhaupt Daten gibt, die relevant sind für das Verfahren. Man fand mehr als 200 Chats, die derzeit ausgewertet werden, die uns jetzt noch nicht vorliegen. Man fand offenbar Hinweise, dass Gesundheitsdaten vorhanden sind, die aber noch nicht abrufbar sind. Und der Bericht, den wir jetzt vorliegen haben, der beschäftigt sich mit sogenannten Bluetooth-Events. Also mit der Frage, was in der Umgebung der Smartwatch passiert ist in den letzten Stunden von Pilnatscheks Leben. Und aus dem geht hervor, dass die Uhr sich das letzte Mal um circa 1 Uhr mit einem Smartphone verbunden hat und dass es danach mehrere Bluetooth-Ereignisse gab, also womöglich Pings von anderen Geräten und dann um kurz vor 4 Uhr nachts wieder einen Empfang von Daten. Und in puncto Timeline und Indizien ist das natürlich durchaus wichtig.
Lass uns genau über diese Timeline sprechen, damit wir das besser nachvollziehen können oder wie gesagt überhaupt gut nachvollziehen können. Nehmen Sie die Nacht mit, in der Christian Pilnatschek gestorben ist. Das war der 20. Oktober 2023. Kurz nach Mitternacht hat Pilnatschek da die Wohnung seiner Freundin verlassen. Wie geht's dann weiter?
Um quasi noch einen Schritt zurückzugehen, bevor er überhaupt in die Wohnung seiner Freundin kam, ist er ja alkoholisiert als Geisterfahrer gestoppt worden. Das ist nämlich wichtig, weil das aus Sicht der Ermittler eben dann das klare Motiv für einen Suizid ergibt. Er war dann jedenfalls in dieser Wohnung, dürfte dort noch etwas getrunken haben und soll dann kurz nach Mitternacht ohne seine Geldbörse, ohne sein Handy die Wohnung verlassen haben. Und die Ermittlungen des niederösterreichischen Landeskriminalamts und der Staatsanwaltschaft Krems sagen ja gewissermaßen, dass er schnurstracks von dieser Wohnung, von diesem Haus in Rossatz in der Wachau zu einem rund 1 Kilometer entfernten Nebenarm der Donau ging, dort noch etwas Zeit verbrachte, also das weiß man, weil Zigarettenpackung dort gefunden wurde und dass er dann eben Suizid begangen haben soll dort. Und das stellen die neuen Daten durchaus in Frage.
Pilnatschek hat die Wohnung ohne sein Handy verlassen, aber eben mit der Smartwatch wahrscheinlich am Handgelenk. Aber da steht auch, offenbar hat die Uhr mehrfach über Bluetooth kommuniziert. Mit wem oder was hat diese Uhr kommuniziert, wenn das Handy ja daheim war? Weiß man da irgendwas Genaueres?
Also es ist zu sagen, dass diese Smartwatch wurde ja auch auf der Leiche gefunden. Die war also noch am Arm. Also daher ist davon auszugehen, dass er die jetzt eben nicht abgenommen hat, sondern durchgehend anhatte. Der Bericht ist sehr technisch. Es ist da die Rede von Low-Energy-Events im Bluetooth-Bereich und der IT-Experte der WKStA erklärt das so, dass womöglich andere fremde Geräte im Umkreis waren, die eben Bluetooth-fähig sind. Also wir kennen das ja alle, wir haben unser Smartphone zum Beispiel und uns wird dann in der Bluetooth-Leiste ja permanent angezeigt, dass da jetzt andere Geräte verfügbar wären, mit denen wir uns verbinden könnten. Also zum Beispiel ein Fernseher, ein Lautsprecher oder die Software eines Autos. Und die Kommunikation zwischen solchen Geräten ist ja dann eben keine Verbindung in dem Sinn, dass irgendwas synchronisiert wird, sondern eigentlich ist es bloß ein Hallo, da bin ich, da wäre ich. Und genau das wird dann eben als Bluetooth Low Energy Event eingeordnet von der WKStA.
Gut, das müssen also keine Geräte sein, die Christian Plinacek selbst gehört haben, eben verbundene Geräte. Wenn ich jetzt hier, um das nochmal zu verdeutlichen, auf meinem Handy die Bluetooth-Leiste aufmache, da scheint zum Beispiel der Computer auf, in den ich gerade reinspreche, da scheint ein Fernseher auf, der offensichtlich ein paar Räume weiterhängt. Das sind diese Verbindungen, die man nachträglich auch auslesen kann.
Genau, also so interpretiere ich das, weil dein Handy hat ja irgendwelche Daten empfangen, um das anzeigen zu können. Und diese dürfte dann eben in dieser Smartwatch noch vorhanden sein.
Jetzt muss ich noch einmal blöd technisch nachfragen, weiß man denn, um was für Geräte es sich da gehandelt hat? Denn, um das ganz banal zu fragen, auf meinem Handy sehe ich ja zum Beispiel, da haben diese Geräte Namen, da steht Fernseher XY, Computer XY. Weiß man da irgendwas Genaueres?
Also das ist in diesem Bericht eben nicht ersichtlich und deshalb ist es eben auch, weiß nicht, was das richtige Wort ist, aber man sollte vorsichtig sein, welche Schlüsse man daraus zieht. Das kann ja zum Beispiel auch sein, wir wissen es ja überhaupt nicht. Es kann sein, dass er zum Beispiel eben nicht schnurstracks zum Ufer gegangen ist, sondern dass er zum Beispiel einen Spaziergang durch die Siedlung dort gemacht hat, dass da dann vielleicht eben in den Häusern einfach Geräte aufgeploppt sind im Umkreis oder Autos, die vorbeifahren. Das kann es bedeuten. Aber es kann natürlich genauso gut auch bedeuten, dass er in ein Auto eingestiegen ist, dass Personen mit eigenen Geräten in unmittelbarer Nähe waren. Es zeigt halt einfach vor allem, dass nicht nichts war.
Ist es denn fix, dass es diese Verbindungen überhaupt gegeben hat? Ich bilde mir ein, dass du in deinem Bericht auch schreibst, womöglich. Kann es auch andere technische Gründe dafür geben?
Ja, also die Uhr an sich war ja auch genauso im Wasser wie der Leichnam. Ist auch dann eben nicht mit dem Handy mehr synchronisiert worden. Es kann natürlich sein, dass da dann auch Datenschmutz entsteht oder dass die Uhr durch irgendeinen anderen Grund fehlerhafte Daten geliefert hat. So etwas kann natürlich immer sein. Also ich glaube, deswegen ist auch der IT-Experte der WKStA vorsichtig und schreibt deshalb von womöglich. Aber die Daten, so wie sie vorhanden sind, lassen eben diese Ableitung zu.
Jetzt haben wir über diese Bluetooth-Events gesprochen, also wie du es gesagt hast, wenn die Bluetooth-Signale gegenseitig Hallo sagen, man aber nicht wirklich verbunden ist. Jetzt schreibst du aber auch in deinem Bericht, dass in den frühen Morgenstunden, also nachher, dann auch Daten auf der Uhr wieder empfangen worden sind. Wie ist das möglich und was können wir daraus ableiten?
Also die Interpretation, die ich jetzt treffen würde, ist, also es wurden da wieder Daten empfangen, das heißt, es war irgendein Gerät offenbar in der Nähe, mit dem die Smartwatch dann schon kommuniziert hat. Also man könnte daraus ableiten, dass es dann wieder in der Nähe des Smartphones war, das ja ständig, wenn es in der Nähe war, kommuniziert hat mit der Smartwatch. Das heißt, womöglich war Plinacek um die Zeit, das ist dann kurz vor 4 Uhr, wieder in der Nähe des Hauses, in der Nähe des Smartphones.
Was für eine Distanz sprechen wir da? Er ist ja ohne Smartphone aus dem Haus gegangen.
Also der IT-Experte in diesem Bericht bezieht sich auf die Angaben von Samsung, die so circa 100 Meter, 150 Meter an Verbindungsstärke, also Radius zwischen Muttergerät, Smartphone und Smartwatch angeben, aber ich glaube, in der Realität ist es doch eher ein kleinerer Radius.
Was sagt uns das jetzt genau, dass Plinacek doch noch einmal in Richtung der Wohnung von seiner Freundin unterwegs war, dass er fix dort war? Wissen wir da irgendwas Genaueres?
Das wäre ein Indiz dafür, wenn man diese Daten so interpretiert. Also wenn man jetzt wirklich die krasseste Ableitung treffen will, dann könnte man sagen, Plinacek war um kurz vor 1 Uhr in der Wohnung, im Haus, ist hinausgegangen, Uhr synchronisiert sich das letzte Mal, dann hat er sich mit anderen Personen getroffen oder ist in ein Auto eingestiegen, es gibt Kontaktaufnahmen mit anderen Geräten, er ist wieder zurückgebracht worden zum Haus, es gab einen neuerlichen Synchronisationsversuch um kurz vor 4 Uhr und dann ist er erst gegangen zum Ufer. Oder wenn man jetzt ganz spekulativ sein will, gebracht worden zum Ufer. Aber es kann natürlich auch genauso sein, dass die Uhr falsche Daten produziert hat oder dass er spazieren gegangen ist, wo andere Geräte in der Nähe waren und dass er dann vielleicht wieder beim Haus vorbeigekommen ist. Also es liefert keine harten Beweise, es liefert einfach nur Indizien, die halt jetzt wieder die Fantasie anregen.
Fabian, wie sieht es denn abgesehen von diesen Bluetooth-Daten und diesen Verbindungsdaten mit dem Smartphone eigentlich mit weiteren auslesbaren Sachen aus. Ich meine, auf solchen Smartwatches, das sind ja meistens Sportgeräte auch, da werden ja sehr viele Gesundheitsdaten gespeichert, die ja gerade in so einem Fall wie Christian Pilnacek sehr interessant wären. Herzfrequenz, Bewegungen etc. Das wird ja alles gemessen und auch irgendwo gespeichert. Gibt es da Erkenntnisse?
Ja, also das ist wieder dieser Widerspruch. Die niederösterreichischen Ermittler haben ja die Smartwatch an das Bundeskriminalamt zur Auswertung gegeben und da hieß es dann, dass weder Geo- noch Health-Daten verfügbar sind. Der IT-Experte der WKStA sagt aber, dass sehr wohl die Datenbank gefüllt ist in der Smartwatch mit Gesundheitsdaten und dass man da nun quasi bei Samsung, dem Hersteller, anfragen muss, um das entschlüsseln und auslesen zu können.
Da hat man also noch keinen Zugriff drauf von Seiten der Justiz.
Genau.
Und das Problem, was du jetzt beschreibst, ist, dass eben die Ermittler ursprünglich ja gesagt haben, da ist eigentlich nichts oben, das ist irrelevantes Ding, das ist ein Stück Plastik, interessiert niemanden. Aber die WKStA da jetzt doch einiges gefunden hat. Wie lässt sich denn das erklären? Warum ist das so?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also es ist auch so, um das noch einmal vielleicht auch in den Kontext zu stellen, es war ja so, dass ursprünglich das Niederösterreichische Landeskriminalamt den Fall übernommen hat und die Staatsanwaltschaft Krems zuständig war und die WKStA ist dann ja erst viel später ins Spiel gekommen und die Aufgabe der WKStA war es ja, die Ermittlungsarbeit der Ermittler zu prüfen, also ob da Amtsmissbrauch vorlag oder anderes, ist dann schlussendlich eingestellt worden, der guten Ordnung halber. Aber das war der Grund, warum die WKStA sich eben diese Daten noch einmal angeschaut hat, warum sie dann das Landeskriminalamt in Niederösterreich überhaupt gebeten haben, um eine Kopie dieser Smartwatch-Daten. Und was man jetzt sagen muss, wenn man sich diesen Akt anschaut, den die Staatsanwaltschaft Krems damals produziert hat, dann ist es eigentlich sehr merkwürdig, dass die Smartwatch nur in einigen Absätzen vorkommt. Da steht dann gewissermaßen, der Ermittler hat die Smartwatch dem Bundeskriminalamt geschickt. Das Bundeskriminalamt hat sich das angeschaut, hat gesehen, es ist eigentlich nichts Relevantes oben, hat es wieder zurückgeschickt und das war's dann gewissermaßen. Und da muss man sagen, dieser IT-Bericht der WKStA ist da schon ein krasser Widerspruch dazu einerseits und andererseits ist es auch sehr atypisch, wie dieser ganze Auswertungsvorgang im Kremser Akt dargestellt wird. Da fehlen einfach Informationen und Kontext und man hat einfach das Gefühl, dass da irgendwie nicht so penibel gearbeitet wurde, wie man es eigentlich erwarten würde, gerade in so einem Fall.
Lass uns das auch noch ganz kurz besprechen, warum es jetzt diese, ich nenne es jetzt einfach so, Nachuntersuchungen dieser Uhr nochmal gegeben hat. Warum hat sich die WKStA dann hingesetzt und sich diese Uhr noch einmal mit ihrem Experten angesehen und nicht eben einfach auf die Aussagen der Staatsanwaltschaft Krems vertraut und gesagt, okay, da ist nichts oben?
Ja, weil die grundlegende Frage, warum damals das Ermittlungsverfahren der WKStA auch eingeleitet wurde, das dreht sich ja alles um das Smartphone von Christian Pilnacek. Und wir haben das ja schon vielfach besprochen. Es war ja so, dass die Ermittler das Smartphone von der Freundin von Christian Pilnacek übernommen haben am Tag des Leichenfunds und noch binnen 2-3 Stunden dann weitergegeben haben an den Anwalt von Christian Pilnaceks Witwe, die es ja dann berühmterweise mit einem Bunsenbrenner zerstört haben will. Und da gibt es ja breitflächige Kritik daran, dass dieses Smartphone nicht als Beweismittel sichergestellt wurde, dass man nicht geschaut hat, was sind da für Chats oben, was sind da für Anrufe oben, was kann man da aus diesem Smartphone auslesen? Und gleichzeitig auch, naja, warum liest man eigentlich dann die Smartwatch aus, wenn man das Smartphone so schnell wie möglich weiterhaben will, salopp gesagt oder aus Sicht der Kritiker gesagt. Und deswegen hat sich die WKStA dann halt in diesem Amtsmissbrauchverfahren gegen die Ermittler die Smartwatch-Daten besorgt und eben gesagt, okay, naja, da gibt es schon einige Dinge, die interessant sind, da gibt es auch Chats, die interessant sind. All das zeigt eben schon, dass da nicht ordentlich gearbeitet wurde. Aber wie gesagt, die WKStA hat dann keinen Vorsatz festgestellt, dass die Ermittler da jetzt absichtlich amtsmissbräuchlich vorgegangen sind. In der Einstellungsbegründung ist quasi zu lesen, dass die, also vereinfacht und polemisch gesagt, dass die Ermittler einfach schlampig waren und von falschen Sachverhalten ausgegangen sind oder es sich vielleicht zu einfach gemacht haben. Und jetzt, nach all dieser Aufregung, der Veröffentlichung des Buches von Peter Pilz, unserer Berichterstattung, der Berichterstattung in der Dunkelkammer, aber auch den politischen Implikationen, Stichwort Urschuss, der beantragt wurde. Nach all dem hat jetzt die Staatsanwaltschaft Krems eben den Auftrag bekommen, hey, schaut euch das noch einmal an, prüft noch einmal wirklich ganz genau, ob das wirklich ein Suizid war. Und im Zuge dessen ist auch dieser Bericht der WKStA nach Krems gelangt und deswegen ist das jetzt eben wieder Thema geworden.
So, also die Hintergründe dazu. Fabian, vielleicht abschließend fassen wir das Ganze noch einmal zusammen. Pilnicek war wahrscheinlich alleine unterwegs mit seiner Smartwatch. Trotzdem hat die Uhr irgendwie mit anderen Geräten kommuniziert. Was wäre jetzt zusammengefasst die logische Konsequenz aus diesem geschilderten Szenario?
Naja, es bleibt die Frage, ob er wirklich allein war oder ob er jemanden getroffen hat. Und daraus bleibt dann die große Frage, ob das jemals rekonstruiert werden kann. Es wäre sicher hilfreich gewesen, wenn man jetzt, oder es wäre hilfreich, wenn man jetzt über die Daten des Smartphones verfügen könnte. Wir wissen ja nicht, welche Nachrichten von der Smartwatch dann tatsächlich synchronisiert wurden, also ob das wirklich die aktuellsten waren, ob die Aufschluss geben oder ob das irgendwelche einmal waren, die in der Vergangenheit synchronisiert wurden. Wenn man das Smartphone hätte, wenn man die Daten hätte, wenn Bildercheck jemanden getroffen hätte in seinen letzten Stunden, dann hätte er sich das ja irgendwie ausmachen müssen. Dann gäbe es Anruflisten, dann gäbe es Chats oder SMS, dann könnte man da einfach weiter nachforschen oder das ausschließen. So bleibt das offen, so bleibt das quasi eine Delle in den Ermittlungen oder etwas, das immer wieder Anlass für Spekulationen geben wird.
Fabian, du und der Standard, wir bleiben natürlich dran an diesen Geschichten und werden weiter berichten. Vielen Dank heute erst einmal für deine Zeit und für diese Erklärungen.
Sehr gern.
Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie meinen, dass die kritische und unabhängige Berichterstattung des Standards weiter bestehen soll, dann würden wir uns über ein Abo freuen oder auch über einen einmaligen Unterstützungsbeitrag. Den gibt es schon ab 3 Euro. Alle Infos dazu, die finden Sie unter abo.derstandard.at. Und hier ist, was Sie sonst noch wissen müssen. Erstens, die Bundesregierung initiiert eine Klage gegen Supermärkte. Der Hintergrund, das Sozialministerium sieht Intransparenz bei der Ausschreibung von Rabattpreisen. Und zwar bei Billa, Spar, Hofer und Lidl. Eigentlich wären die Konzerne ja dazu verpflichtet, bei Rabatten den niedrigsten Vergleichspreis der letzten 30 Tage auszuweisen. Das soll verhindern, dass Geschäfte die Preise zuerst stark erhöhen und dann in einer Aktion absenken, um so günstige Preise vorzugaukeln. Genau dieser Verpflichtung sollen die Konzerne aber nicht nachgekommen sein, so der Vorwurf. Wir Konsumentinnen wüssten dadurch schlechter Bescheid, ob es sich bei einem Rabatt wirklich um eine Preisreduktion oder nur um Augenauswischerei handelt. Zweitens, das texanische Repräsentantenhaus macht ernst und zieht mit den Stimmen der Republikaner die Wahlkreise im Bundesstaat neu. Die lautstarken Proteste der Demokraten haben schlussendlich nichts verhindern können. Das gezielte Zuschneiden von Wahlkreisen wird in den USA Gerrymandering genannt. Damit soll eine Partei, in diesem Fall die Republikaner, einen deutlichen Vorteil gegenüber der Konkurrenz bekommen, etwa indem Stimmen gebündelt werden. Illegal ist das nicht, der Begriff undemokratisch drängt sich allerdings auf. Und drittens, große internationale Kritik an den Bauplänen im Westjordanland. Die israelische Regierung genehmigt ein Bauprojekt für tausende Wohnungen im besetzten Gebiet. Kritiker sehen darin eine Teilung des Palästinensergebiets in zwei Hälften. Dies würde einen Palästinenserstaat de facto unmöglich machen. Alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie dann wie immer auf derstandard.at. Feedback oder Themenvorschläge gerne schicken an podcast@derstandard.at. Ich bin Daniel Retschitz-Ecker. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Über 1,5 Millionen US-Dollar. So hoch sind die durchschnittlichen Kosten nach einem Cyberangriff. Schützen Sie Ihr Unternehmen, bevor es zu spät ist. Sophos MDR bietet rund um die Uhr zuverlässigen, kosteneffizienten Schutz vor Cyberbedrohungen. Jetzt informieren unter sophos.de/mdr. Sophos schreibt man SOPHOS.